Stell dir vor, du siehst dich einer großen feindlichen Übermacht gegenüberstehen, der du einfach nicht gewachsen bist. Vielen Ukrainern geht es jetzt so, oder? Stell dir vor, du bist mit einem Feind konfrontiert, der viel stärker, mächtiger und größer ist als du. Worauf setzt du deine Hoffnung? Die Ukraine hofft auf die NATO oder auf die EU, aber diese Hoffnung ist bestenfalls ein bisschen vage und keiner weiß wirklich so genau, was zu tun ist und ob es überhaupt Hilfe, effektiven Schutz für die Ukraine geben kann, oder? Sie sieht sich einer Macht gegenüber, der sie nicht gewachsen ist, etwa so, wie Israel sich den Philistern gegenüberstehen sieht, mit Goliath, hier in 1. Samuel 17, dessen Macht und Größe auch keiner gewachsen war, mit einem einzigen Unterschied, einem alles entscheidenden Unterschied, nämlich Israel hatte eine Verheißung, die die Ukraine nicht hat. Gottes Zusage und Schutz, dass er Abrahams Nachkommen bewahren und segnen würde, wie er es Abraham versprochen hatte, in Genesis 1. Mose 12, 1-3. Ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen, und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das war die Verheißung Gottes an Abrahams Nachkommen, an Israel. Und plötzlich wird sehr deutlich, oder? Dass in einem Leben ohne Verheißungen Gottes jedwede Hoffnung wirklich fehlt eigentlich, oder? Stell dir vor, du siehst dich einer großen feindlichen Übermacht gegenüberstehen, der du einfach nicht gewachsen bist und du kennst Gott nicht als deinen persönlichen Gott. Die erste Reaktion auf solche Geschehnisse, wie wir sie in der Ukraine sehen, sollte diese sein. Die Welt braucht nichts dringender als das Evangelium. Die Ukraine braucht das Evangelium. Österreich braucht das Evangelium. Du und ich, wir brauchen das Evangelium. Und es begegnet uns hier das Evangelium im 17. Kapitel von 1. Samuel, in der bekannten Geschichte von David und Goliath. Ich habe drei Abschnitte durch den Text. Der erste Abschnitt ist eine große Bedrohung, das sind die Verse 1-11. Da wird uns Goliath präsentiert. Der zweite Abschnitt ist ein unscheinbarer Retter, die Verse 12-40, wo wir David vor Augen geführt bekommen. Und der dritte Abschnitt ist ein großer Sieg, die Verse 41-58, den wir dort miterleben dürfen. Und durch diese drei Abschnitte möchte ich heute Morgen gemeinsam gehen. Eine große Bedrohung. Verse 1-11. Und wir sehen Israel seinem Feind gegenüberstehen, den Philistern. Langjähriger Feind. Die Philister stehen auf einer erhöhten Ebene auf der einen Seite. Israel auch auf einer Erhöhung auf der anderen Seite. Dazwischen ein Tal und beide in Kampfstellung. Wir können uns das sehr gut vorstellen, wie sich diese beiden Völker gegenüberstehen und in Kampfbereitschaft sind. Und das ist ja noch keine Besonderheit für Israel. Israel hat schon etliche Kämpfe erlebt mit anderen Völkern. Das ist keine Neuheit. Aber die Philister, die haben etwas, das Israel nicht hat. Und zwar Goliath. Und wenn die Presse vor Ort gewesen wäre und berichten würde, Goliath wäre es, der ständig voll im Fokus hier stünde. Alle Kameras auf Goliath gerichtet. Das ist nämlich auch, was der Text tut in den Versen 4 bis 10. Es geht nur um Goliath. Da trat aus dem Lager der Philister, Vers 4, ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gat. Der war 6 Ellen und eine Spanne groß, eine Bedrohung über 3 Meter. Er hatte einen ehernen Helm, eherne Beinschienen, einen ehernen Wurfspieß, einen Speer so dick wie ein Weberbaum und der Schuppenpanzer allein wog 50 Kilogramm. Das wäre, als würde ich Elias und Kara zusammen die ganze Zeit auf meinen Buckel tragen und das ist nur der Panzer. Die Philister haben etwas, das Israel nicht hat. Und ich bin nach einer Minute schon platt, wenn Elias und Kara mich belagern. Sie hatten einen großen, starken, bis an die Zähne bewaffneten und sehr gut gepanzerten Goliath. Eine Macht, derer sie buchstäblich nicht gewachsen waren. Das ist die Situation. Und da stand er also, der Goliath, und verhöhnte die Schlachtreihen Israels. Und dieses Wort verhöhnen, das kommt immer wieder vor in diesem Text. Und nicht nur einmal. Ja, 40 Tage lang, 2-mal am Tag, verhöhnt Goliath die Schlachtreihen Israels und donnerte, gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Einen Mann, der gegen mich kämpfen soll. Es war völlig hoffnungslos, oder? Von rein menschlichen Standpunkten aus betrachtet. Schau, Vers 11. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und sie fürchteten sich sehr. Kein Wunder, oder? Bei dieser Übermacht. Jetzt diese Geschichte, die wir gehört haben, die sehr viel Raum einnimmt hier in der Bibel. Die steht hier in der Bibel und wurde damals vom Verfasser von 1. Samuel aufgeschrieben, weil die Geschichte einen Punkt über Gott macht. Den Gott, den hier scheinbar alle vergessen hatten in dem Moment, oder? Sie, Goliath und die Philister, hätten ja eigentlich wissen müssen, dass Israel einen Gott hat, den man so leicht nicht vergessen sollte. Sicher hatten sie gehört vom großen Auszug aus Ägypten. Sie hatten sicher gehört von der Eroberung Kanaans bis zu diesem Punkt. Und wie Gott Richter um Richter sandte, um Israel zu retten vor seinen Feinden. Und doch steht Goliath hier und tut so, als ob er den Gott Israels überhaupt nicht kennt, als ob es ihn überhaupt nicht gibt. Schau, Vers 8. Er fragt Israel, weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Fragt er. Und die Antwort wäre gewesen, weil Jahwe uns dieses Land verheißen hat, Goliath. Und Goliath fragt, seid ihr nicht Knechte Sauls? Und die Antwort wäre gewesen, nein. Wir sind Knechte Jahwes, des lebendigen Gottes. Aber auch Israel scheint die Antwort auf diese Fragen völlig vergessen zu haben in dem Moment. Nicht mal ein Mann. Weder Saul noch sonst jemand konnte sich daran erinnern, wer sie waren und wer ihr Gott war. Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und du weißt nicht mehr, wer du bist. Stell dir das Chaos vor. Wer bist du? Ich bin Claudia, deine Frau. Und das da? Deine Kinder? Wenn du vergisst, wer du bist, dann bist du verloren, oder? Völlig verloren. Und wenn du vergisst, wer dein Gott ist, dann auch. Weshalb seid ihr ausgezogen? Seid ihr nicht Knechte Sauls? Nein, Knechte Jahwes. Kinder des lebendigen Gottes, der uns ausersehen, berufen, verheißen hat. Und trotzdem passiert es so schnell, oder? Dass wir vergessen, wessen Kinder wir sind. Was für ein Gott das wir haben, oder? Gerade wenn es schwierig ist. Ich war immer der Kleinste in meiner Klasse, aber ich war immer ein Kind des lebendigen Gottes. Ich war 7 Wochen lang Quarantäneopfer. Aber ich war auch ein Kind des lebendigen Gottes. Und wir mögen der Unbeliebteste in der Firma, der Ungeliebteste in der Familie, der Schwächste im Bunde oder der am meisten benachteiligte, bedrohte, verachtete Mensch sein in unserer Umgebung. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes als Christen. Und es hat Momente in meinem Leben gegeben, auch in meiner Quarantäne, da hätte ich das fast vergessen. Es ist so einfach, das zum Vergessen. Es ist leicht, auf Israel zum Zorgen mit dem Finger, gell? Das tun wir ganz gern, wenn wir das Alte Testament lesen. Aber das sind wir. Wir sind es. Es ist so leicht, sich von anderer Stimme ablenken zum Law, die dir sagen möchten, wer du bist. Knecht Sauls. 40 Tage lang, jeden Tag 2 Mal, hörten sie Goliaths Spott reden und sie hatten angefangen, es zu glauben. Warum sind wir ausgezogen? Wir sind ja nur Knechte Sauls. Und sie fürchteten sich sehr. Jim Becker hat in seinem Klassiker Gott erkennen geschrieben, es gibt 6 Dinge, an die du dich jeden Tag selbst erinnern musst. 6 Dinge, die du dir am Morgen sagst und am Abend, so wie es der Goliath gemacht hat. 2 Mal am Tag. Das sind die 6 Dinge. Ich bin ein Kind Gottes. Gott ist mein Vater. Der Himmel ist mein Zuhause. Jeder Tag ist ein Tag näher bei ihm. Mein Erlöser ist mein Bruder. Und alle anderen Christen auch. Und ich glaube, wir würden unsere, ich wiederhole das später nochmal. Ich glaube, wir würden unsere Herausforderungen oder Überforderungen ganz anders wahrnehmen in unserem Alltag, wenn wir diese 6 Wahrheiten gut vor Augen hätten. Das wäre mir eine große Hilfe. Israel brauchte also eine Erinnerung und einen Retter. Und so taucht in Vers 12, und das ist der 2. Abschnitt jetzt, der Hirtenjunge David wieder auf. Vers 12 bis 44. David aber war der Sohn jenes Ephratiters aus Bethlehem Juda, der Isai hieß und 8 Söhne hatte. Stimmt, wir kennen den David ja eigentlich schon aus Kapitel 16. Ich weiß, ist ein bisschen lange her. Der Hirtenjunge, der zum König gesalbt wird durch Samuel. Und wir wissen also aus Kapitel 16, er ist der Gesalbte. Er ist der geisterfüllte Jahwes, der, während seine Brüder in den Schlachtreihen Israels standen, nicht kämpften, sondern standen, die Schafe seines Vaters hütet. Ein unbedeutender junger Mann. Sein Vater schickt ihn eines Tages los, um seinen Brüdern zu dienen. Die waren alt genug zu kämpfen, um ihnen Proviant zu bringen und um den Befehlhaber über 1000 mit etwas Käse günstig zu stimmen, wahrscheinlich für seine Jungs. Und David kommt in die Schlacht rein, geht zu seinen Brüdern, fragt nach deren Wohlergehen. Und in dem Moment, wo David sich mit seinen Brüdern unterhält, kommt einmal mehr und wie seit 40 Tagen schon Goliath daher und wiederholt genau das, was alle Israeliten schon zu glauben begonnen haben. Warum seid ihr ausgezogen? Seid ihr nicht einfach nur Knechte Sauls? Und David hört es. Und Freunde, das ist der Wendepunkt in der Geschichte, dass David das hört, was der Goliath sagt. David hört es und David hat bisher in 1. Samuel noch keine Stimme bekommen. Ja, wir haben noch kein Wort ihn reden hören. Bis jetzt 1. Samuel 17, Vers 26, das erste Mal, dass David spricht in der Bibel. Und er hört die Worte Goliaths. Und die Männer Israels auch, und sie laufen davon und fürchten sich. Und schau Vers 25. Die Männer von Israel sprachen, habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben. Und er will sein Vaterhaus in Israel frei machen, das heißt steuerfrei. Und da redete David zu den Männern, die bei ihm standen, und sprach: Was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Und hier sehen wir, dass David nicht vergessen hat, wer Israel ist und warum sie ausgezogen sind. Er sagt, es sind die Schlachtreihen des lebendigen Gottes, die Goliath hier verhöhnt. Knechte Sauls? Nein. Die Schlachtreihen des lebendigen Gottes sind wir. Warum sind wir ausgezogen? Weil das nicht unser Kampf ist, sondern Gottes Kampf. Wir sind Jahwes Schlachtreihen. Das ist Gottes Kampf. Und das ändert einfach alles, oder? Alles. Sieh, David hatte auch etwas, das die anderen Israeliten nicht hatten. Seinen Gott vor Augen. Seine Identität vor Augen. Wenn Goliath hier verhöhnt, ist nicht Saul, nicht Sauls Kämpfer, sondern Sauls Gott. Yahweh, den Lebendigen. Und David erinnert sich und all die Männer Israels: Die Philister mögen etwas haben, Männer, das wir nicht haben, diesen Unbeschnittenen, Goliath, der mit Gott nichts zu tun hat, der nicht unter diesem Segen Gottes steht. Aber wir haben etwas, das die Philister nicht haben. Yahweh, den lebendigen Gott. Und so ist David bereit zu kämpfen. Und die Männer hören Davids Worte und sie ziehen begeistert mit ihm in den Kampf. Ah nee, warte mal. Das tun sie nicht, oder? Das Gegenteil ist der Fall. Zwei Männer hätte es nämlich gegeben in den Schlachtreihen Israels, die nach Statur und Kraft am ehesten geeignet gewesen wären, um gegen Goliath zu kämpfen. Beide waren in den Augen Samuels Königskandidaten gewesen. Der eine war Saul, der ja König wurde, und der andere war Eliab, Davids ältester, großer, starker, gut aussehender Bruder, den Samuel im vorhergehenden Kapitel vom Fleck weg am liebsten zum König gesalbt hätte, wenn Gott nicht gesagt hätte, nein. Nein, bis alle großen Söhne Isais an ihm vorbeigegangen waren und nur noch David der Kleine übrig blieb. Schaue nicht auf seine Statur und auf seine Kraft, hatte Gott zu Samuel gesagt. Denn Gott sieht das Herz an. Und beide, Saul und Eliab, versuchen nun David den Kampf auszureden. Schau Eliab ab Vers 28. Er wird zornig auf seinen kleinen Bruder. Er fragt ihn: Warum bist du herabgekommen? Und hören wir hier nicht die Stimme Goliaths? Warum seid ihr ausgezogen? Warum bist du herabgekommen? Und er wirft David Überheblichkeit, Schaulustigkeit, ein böses Herz vor. Und auch Saul in Vers 33 meint: Du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Du bist nicht mehr als Sauls Knecht. Schon wieder hören wir die Stimme Goliaths, oder? Aus den eigenen Reihen. Aus den eigenen Reihen. Aber der Mann nach Gottes Herzen, so hat Jahwe David ausersehen, lässt sich nicht abbringen von seiner Überzeugung, wer er ist, wer Israel ist, ein Knecht Jahwes, des lebendigen Gottes. Ich bin ein Knecht Jahwes, gesalbter Gottes. Jahwe ist mein Gott und jeder Tag ist ein Tag näher an Jahwes Verheißung, die er uns gegeben hat. Und David war also bereit. Und er antwortet Saul in Vers 34, als Hirtenjunge ließ Jahwe ihn mit Bären und Löwen kämpfen. Sicher waren das keine angenehmen Kämpfe. Hätte Jahwe auch verhindern können. Aber die kleinen Kämpfe, die Jahwe uns zutraut, bereiten uns auf die großen vor. Die kleinen Kämpfe, die Gott uns zutraut, bereiten uns auf die großen vor. Und derselbe Gott, der David den Sieg über Bären und Löwen gegeben hat, der würde jetzt David auch den Sieg über die Philister und diesen Philister Goliath geben. Denn er hat, und David bringt es erneut auf den Punkt in Vers 36, die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und Saul versucht trotzdem, David noch seine Rüstung überzustülpen. Schau Vers 38. Als würde er aus David, dem Hirtenjungen, einfach einen kleinen Goliath machen wollen. Um den Kampf zu bestehen, mit ehernem Helm und schwerem Schuppenpanzer, aber David nimmt seinen Hirtenstab, 5 glatte Steine und seine Schleuder. Und tritt so dem Philister entgegen. Und er erringt mit Jahwes Hilfe einen genialen Sieg über Goliath. Das ist so eine super Geschichte. Darum wollte ich, dass wir sie in volle Länge lesen. Ein großer Sieg. Ein gewaltiger Sieg. David nähert sich dem Philister und der Philister verflucht David bei seinen Göttern. Vers 43, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. Und das ist die dritte Stimme, die dem David den Kampf ausreden möchte. Die Stimme Eliabs erst, die Stimme Sauls, jetzt die Stimme Goliaths, der David beim Namen seiner Götter verflucht. Aber David hatte etwas, was die anderen nicht hatten. Und zwar seinen Gott vor Augen. Schau die Antwort für David da. Seine Kampfrede, Vers 45 bis 47. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern. Und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und die ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Und er wird euch in unsere Hand geben. Und 2 Verse später ist Goliath tot. Der Kampf selbst ist schon fast unspektakulär. Nur 2 kurze Verse. Die biblische Erzählung gibt viel mehr Raum den Worten und dem Glauben Davids als dem Kampf. David hatte etwas, das die anderen nicht hatten. Der klare Blick auf Gottes Verheißung, Gottes Zusage und Schutz, dass er Abrahams Nachkommen bewahren und segnen würde, weil er gesagt hat, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Du sollst dein Segen sein. Ich will die segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und wir sehen das Echo dieser Verheißung in Davids Worten, oder? Damit die ganze Erde erkenne, dass Gott sein Wort hält. Das war eine Verheißung an Israel gewesen. Und wir können jetzt nicht jeden Kampf, den wir kämpfen, mit dem Kampf zwischen David und Goliath gleichsetzen, oder? Das ist die Versuchung hier. Ja? Unser Goliath ist nicht der Bengel im Schulhof, der mich als Kleinster immer vermöbeln wollte. Zu dem ich sagen hätte können, der Herr wird dich heute in meine Hand ausliefern. Das habe ich nie in der Kinderstunde gehört. Und richtigerweise so. Wir können nicht sagen, mein Goliath ist der böse Nachbar oder Chef, auch nicht Corona oder Krebs, auch nicht eine korrupte Regierung oder der Putin. Aber eines gilt schon für uns. Nämlich, dass durch Abrahams Nachkommen alle Völker der Erde gesegnet werden. Dass ein König wie David, dass Gottes Gesalbter, der Messias, kommt und nach einer Verheißung kämpft, die nicht nur den Schlachtreihen Israels gegeben ist, sondern einer ganzen verlorenen Menschheit. Wessen Sohn ist dieser Bursche da? Das fragt Saul am Ende des Kapitels dreimal, glaube ich. Wessen Sohn ist dieser Bursche da? Er will wissen, wessen Nachkomme der David ist. Und das ist die Königssuche schon von Anfang an seit Genesis 3. Wo ist der Nachkomme, oder? Eine Suche nach dem Nachkommen, nach dem Sohn, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Wessen Nachkomme ist dieser David? Ist der Schlangenzertreter? Der Nachkomme, der Sohn, ein König, ein Gesalbter Gottes, der den wahren Goliath für uns besiegt, der nicht die Schlachtreihen Gottes verhöhnt, sondern der wahre Goliath verhöhnt die ganze Schöpfung Gottes und Gott selbst und hat sie zu Fall gebracht, der Satan. Der mich immer wieder spottet. Stefan, warum bist du überhaupt in die Nachfolge Jesus zoge? Der mir sagen will, ich bin kein Kind Gottes, sondern ein Knecht Sauls. Ein verurteilter Sünder, ein hoffnungsloser Fall. Der in mir ein rachsüchtiges Herz schüren will. Der sich selbst zur Gerechtigkeit verhilft und Böses mit Bösem vergilt. Das ist mein Goliath. Das ist dein Goliath. Und manchmal passiert's mir, dass ich für einen kurzen Moment vergiss, wer ich bin. Und dann fürchte ich mich auch. Wie die Israeliten. Und vielleicht kennst du das auch. Die Stimme Goliaths. Warum bist du ein Nachfolger Jesu? Du bist nichts weiter als ein Knecht Sauls. Ein Sünder. Ein Versager. Aber wie in den Worten Davids, erinnere ich mich in den besseren Momenten, die ich habe, und sag, du kommst zu mir mit Anschuldigungen, mit Anklage und mit Spott. Ich aber komme zu dir im Namen des Sohnes des Herrn der Herrscher, Jesus Christus, den du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird mich der Herr aus deiner Hand erretten und er wird dir den Kopf zertreten. Denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er hat mich aus deiner Hand erlöst. Halleluja. Stell dir vor, du siehst dich einer großen feindlichen Übermacht gegenüberstehen, der du einfach nicht gewachsen bist. Dorthin. Und du kennst Gott nicht. Unsere erste Reaktion auf die Geschehnisse der Welt und der Geschehnisse meines Herzens Seit immer dir sie, die Welt und ich brauchen nichts dringender als das Evangelium. Die Ukraine braucht das Evangelium. Österreich, ich, der Stefan, du. Denn das Wichtigste ist, sage zum Künder, ich bin ein Kind Gottes. Gott ist mein Vater. Der Himmel ist, wo ich daheim bin. Mein Erlöser ist mein Bruder. Ihr habt uns vergessen. Jeder Tag ist ein Tag näher bei ihm. Mein Erlöser ist mein Bruder und alle anderen Christen. Oh. Und Jesus hat alle Hindernisse und Stimmen dagegen aus dem Werk geräumt. Ein für alle Mal. Wir haben Geschwister in der Ukraine, die schwere Zeiten erlebend, ein harter Kampf kämpfen müssen. Verfolgte Geschwister weltweit, wir haben unsere eigenen Kämpfe, du hast deine eigenen Kämpfe. In unserer Herzen, in unserer Beziehung, in unserer Begegnung, in unserer Umgebung. Aber der entscheidende Kampf, der ist schon lang gewonnen. Der ist gewonnen. Der entscheidende Kampf ist gewonnen. Die Schlacht, die wir kämpfen, ist uns zu erinnern und festzuhalten am Evangelium. Und danach zu leben als heilige Zeugen in dieser verlorenen Welt. Vergessen wir nicht, wer wir sind, ihr Lieben. Wenn der Angriff kommt. Nicht die Schlachtreihen Israels, aber Nachfolger Jesu und Kinder Gottes. Und uns an das zu erinnern, dazu wird das Abendmahl uns jetzt helfen. Das Abendmahl ist da, damit wir uns genau an das erinnern, wer wir sind. Geben uns Raum zur Umkehr und Buße in unseren Herzen jetzt und wenden wir uns hin zu unserem Retter und Erlöser Jesus. Amen.